Zu Beginn zuerst eine kurze Wiederholung vom letzten Mal für die, die nicht da waren. Und zwar, wir hatten die Bibel untersucht, vor allem auf ihre Unterschiede hin. Und das heißt, man nennt es Heilsgeschichte. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das ganze Alte Testament eigentlich die Vorbereitung der Erlösung ist, wo Gott die Menschen darauf vorbereitet, dass der Erlöser kommt. Und Israel hat aus diesem Grund Tausende von Blutopfern bringen müssen, dass der Mensch begreift, dass er eigentlich nur durch ein blutiges Opfer erlöst werden kann. Das heißt, mit Gott wieder in Ordnung kommt. Also das Alte Testament, dieser große Teil der Bibel, nur die Vorbereitung dieser Erlösung. Und dann hatten wir den zweiten Teil, diese vier Evangelien, wo der Herr Jesus, dann der Sohn Gottes, auf die Erde kommt, um diese Erlösung, um dieses Blutopfer, das gefordert wurde, zu bringen, auf das wir wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen können. Dann der dritte Teil, und das ist eigentlich so jetzt unser Teil, unser Einstieg, die Apostelgeschichte. Hier steht im Griechischen drüber Praxeis Apostolan. Praxeis heißt die Praxis der Apostel. Praxis Apostolon, das heißt nicht ein Lehrbuch, sondern ein ganz nüchternes Buch, wo erklärt wird, was die Apostel taten. Wir hatten dann ja am Ende von unserem Bibelstudium untersucht, ob es heute Apostel gibt. Wir haben gesehen, dass Apostel keine mehr geben kann, weil ein Mensch, wenn er ein Apostel sein wollte, musste er den Herrn Jesus auferstanden gesehen haben. Das war die Bedingung, um Apostel zu sein. Dann in der Heilsgeschichte das vierte, oder der vierte Bereich, die Briefe, die Erklärung der Erlösung, wo man dann ganz klar erklärt bekommt, was es auf sich hat, eigentlich der Schlüssel für uns in der Lehre. Und dann das letzte Buch, der fünfte Teil, die Vollendung der Erlösung. Das heißt, wie geht alles aus? Wo ende ich auch als Mensch? Im Himmel oder in der Hölle? Wo die Bibel nochmal ganz genau erklärt, auch die Bedingungen, um erlöst zu werden. Und wir hatten dann ja gesehen bei unserem Studium, dass der Heilige Geist zu Beginn der Bibel anders wirkt, wie zum Beispiel zur Zeit der Evangelien und zur Zeit der Gnade, nämlich heute. Gut, wir sind das letzte Mal ja nur bis an den Rand der Apostelgeschichte vorgedrungen und wir werden heute leider nur auch einen Vers weit kommen. Aber ich denke, es ist für uns wichtig, dass wir in die Tiefe gehen, geistlich, und nicht unbedingt schnell sind. Das ist sicher nicht das Ziel, sondern dass wir in der Tiefe begreifen, da, was es mit diesem Buch auf sich hat. Weil dieses Buch spielt eine ganz entscheidende Rolle in der gesamten Bibel. Es ist ein Buch des Übergangs, wo die Zeit der Gnade anbricht und das mosaische Gesetz noch nicht ganz vorbei ist. Ich möchte uns aus Apostelgeschichte 1 die ersten sieben beziehungsweise die ersten acht Verse lesen. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben, welchen er sich auch nach seinen Leiden lebendiger zeigte durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, welche ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt im Heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, gibst du in dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der erste Abschnitt, die Einleitung zur Apostelgeschichte. Aber bevor wir selber zu der Apostelgeschichte gehen, ist es vielleicht wichtig, dass wir der Hintergrund, den die Leser der damaligen Apostelgeschichte hatten, dass wir den kennen. Eigentlich hätten wir als Hausaufgabe jeder vorher das Lukas-Evangelium lesen müssen, weil nämlich die Apostelgeschichte ist eine Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Das heißt ja ganz einfach: Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat. Und er erklärt dann genau bis zur Himmelfahrt, so endet auch das Lukas-Evangelium, mit der Himmelfahrt Jesu Christi. Und hier jetzt in diesem Vers, ich möchte das heute betrachten miteinander, was ist das, was der Herr Jesus tat und was er lehrte? Das, was hier der Lukas voraussetzt, dass das jeder weiß. Wir möchten das heute für uns studieren, dass wir, wenn wir das nächste Mal weitergehen, zum Beispiel in die Himmelfahrt hinein und in die Auferstehung von den Toten und dann auch ins Reich Gottes, was das alles heißt, dass wir verstehen, was vorher geschah. Vielleicht hier ein paar grundsätzliche Dinge. Der Verfasser dieses Buches, dieser Lukas, der kommt zu Beginn in Lukas 1. Ich lese uns die ersten vier Verse aus Lukas 1. Nachdem schon viele es unternommen haben, eine Erzählung der Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so erschien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an ganz genau, hier steht wörtlich akribisch, nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das heißt, Lukas, dieser Mann gibt zweimal einen Bericht an einen Mann namens Theophilus und beschreibt ihm zuerst die ganze Wirksamkeit Jesu Christi bis zur Himmelfahrt, des Lukas-Evangelium, und dann praktisch geht er weiter und sagt, so, wie geht's jetzt weiter? Und das ist unsere Apostelgeschichte. Was mir noch ganz wichtig ist, wir haben festgestellt beim letzten Studium, dass die Zeit des Gesetzes bis zur Apostelgeschichte 1 Ende geht. Das heißt, als hier die Apostel dann den Herrn Jesus sehen, nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte, ist noch Zeitalter des Gesetzes. Das heißt, das Neue, die Gemeinde Jesu, war noch nicht angebrochen, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war als Geist der Sohnschaft. Es war bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch gerettet. Sie waren bekehrt wie die Heiligen des Alten Testamentes. Der Leib Jesu Christi war noch nicht gebildet. Kein Mensch war wiedergeboren. Sondern erst als der Heilige Geist dann kam, als Geist der Sohnschaft, in Apostelgeschichte 2, dann wurden die ersten Menschen gerettet, im Sinne von neutestamentlich wiedergeboren. Sie waren natürlich gerettet nach alttestamentlicher Vorschattung, so möchte ich es nennen. Gut, dieser Lukas, er war ein Arzt. In Kolosser 4, Vers 14, schreibt Paulus über ihn. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Er war als ein Arzt, normaler Arzt. Dabei waren die Ärzte des Altertums schwierige Leute. Teilweise war ein Arzt in der griechischen Welt ein Okkultist. Zum Beispiel das große Heiligtum in Pergamon, da kommt auch diese Schlange her. Wenn man ja ein Auto sieht vom Arzt, ist meistens hinter drauf ein Stab mit einer Schlange drumherum. Das ist der sogenannte Esculapstab. Dort gab es ein Heiligtum des Asklepion und dort wurde praktisch mit Schlangengift und mit okkulten Kräften wurde geheilt. Aber dieser Lukas war ein Arzt, also ein antiker Arzt, der sich bekehrt hat, ein Heide. Das Wort Lukas bedeutet so in etwa Licht. Er war also ein Heide, wie wir. Wir hatten ja festgestellt beim ersten Studium, dass es in der Bibel zwei große Gruppen gibt. Die Juden und die Heiden. Und ich hatte noch so kindliche Vorstellung, dass jeder, der eben irgendwo im Busch als Neger lebt, dass das ein Heide wäre. Aber die Bibel sagt, jeder Nicht-Jude ist ein Heide. Und in dem Sinne war Lukas ein Heide, weil er war kein Jude. Die nächste Stelle, wo er uns genannt wird, ist im Philemonbrief 24. Ich lese schon ab 23. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Das heißt, dieser Lukas war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, der vermutlich seine Arztpraxis aufgab, als er zum Glauben kam und mit diesem Apostel Paulus die Missionsreisen beschritt. Im 2. Timotheus 4,11 wird uns nochmals genannt. Bringe Markus mit dir, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienste. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, namentlich die Pergamente. Alexander, der Kupferschmied, bin ich jetzt richtig? Mal gerade gucken. Ja, ist richtig. Alexander, der Kupferschmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Das heißt hier, er war ein Arzt aus der griechischsprachigen Welt. Es heißt hier zu Beginn, Lukas ist allein bei mir. Er war also einer der treuen Mitarbeiter des Paulus. Als Demas die Welt lieb gewann und zurückging in die Welt, war Lukas bei ihm. Ein treuer Mann, ein Arzt. Und genauso, wie er von seinem Beruf her sein muss, denn Arzt muss ja akribisch sein, genauso beschreibt er auch die Apostelgeschichte und genauso beschreibt er auch das Lukas-Evangelium, fast im Stile eines wissenschaftlichen Werkes. Und er benutzt auch das Wort akribisch, wenn er sagt, ich habe es genau erforscht. Das heißt, wir haben einen sehr genauen Augenzeugen vor uns, der die Dinge, die wesentlich waren, auch unter der Inspiration des Heiligen Geistes für uns aufschrieb. Eine Besonderheit, ein Teil der Apostelgeschichte ist in der Wir-Form geschrieben. Ein Teil ist lediglich ein Bericht. Wenn man hier mal reingeht in Apostelgeschichte 16, Vers 10. Ab diesem Zeitpunkt erzählt Lukas plötzlich in der Wir-Form. Wir wissen nicht, ob er vorher schon dabei war, ob ihm das vorher berichtet wurde oder ob er jetzt eben einfach beginnt in der Wir-Form zu schreiben. Da heißt es, als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, trachteten wir, also war der Lukas dabei, alsbald nach Mazedonien zu ziehen. Er war also ein Augenzeuge, was hier geschah. Die andere Bibelstelle zeigt nur nochmals die Wir-Form. Die Abfassung vermutlich 61 bis 64 nach Christus. Es spielen die Jahreszahlen in der Bibel, auch in der Apostelgeschichte, eine sehr große Rolle, und zwar aus dem Grund. Bis 70 nach Christus, als der römische Feldherr Titus den römischen Tempel zerstörte, wurden nämlich in Jerusalem noch blutige Opfer dargebracht. Das heißt, das mosaische Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, war formell noch in Kraft. Das ist wichtig zu wissen, wenn man in der Apostelgeschichte auf manche Dinge stößt. Es gibt Dinge, die wir nicht mehr tun können, die der Paulus noch tat, weil es keinen Tempel mehr in Jerusalem gibt. Also hier war eine Übergangszeit. Das Opfer Jesu war bereits gebracht, die neutestamentliche Gemeinde bestand, aber der alte Bund lebte in der Form des Tempels noch weiter. Das ist wichtig zu wissen, drum 61 bis 64 nach Christus, der Tempel stand noch. Er wurde ja 70 nach Christus durch Titus zerstört. Gut, was mir ganz wichtig ist bei der Betrachtung der Apostelgeschichte, wenn man die Apostelgeschichte wie ein Buch durchliest, diese 28 Kapitel, dann hat man den Eindruck, dass hier Schlag auf Schlag Wunder und Zeichen geschehen und dass das wie am Fließband geht. Es ist drum auch sehr wichtig, was wir auch tun werden. Wir werden ganz genau die Jahreszahlen beachten. Es sind hier genau 30 Jahre Abstände. Und in diesen 30 Jahren hat es teilweise sehr große Lücken. Zum Beispiel beginnt unsere Apostelgeschichte, je nach Beginn der Zeitrechnung, wie man das einordnen will. Unsere Zeitrechnung ist ja etwas problematisch, weil der Mönch sich etwas verrechnet hat. Aber sie beginnt im Jahr 33 nach Christus, nach normaler Zeitrechnung. Wenn wir jetzt durchgehen, man könnte auch sagen, nach anderer Zählung 30 nach Christus. Also im Jahr der Auferstehung Jesu. Wenn wir dann durchgehen in der Apostelgeschichte, dann stellen wir fest, dass wir in Kapitel 5 erst im Jahre 33 angelangt sind. Dann Kapitel 6 und 7 im Jahre 34 nach Christus. Und dann mit einem Schlag Kapitel 8, 9, Bekehrung des Paulus im Jahre 35 nach Christus. Und dann mit einem Schlag in Kapitel 11, 12 sind wir schon in 42 nach Christus. Das heißt, es sind hier teilweise 7, 8 Jahre dazwischen. Und es ging nicht Schlag auf Schlag, sondern die Berichte sind teilweise herausgegriffen, was in den einzelnen Gegenden passiert ist. Und da lagen Jahre dazwischen. Das ist wichtig zu beachten. Wir werden also bei jedem Kapitel zuerst die Jahreszahl nennen, um zu sehen, wie lang hier ein Abstand war. Das ist nachher wichtig für die Lehre. Kapitel 17 sind wir schon in 49 nach Christus. Und dann gegen Ende So ab Kapitel 24 nähern wir uns dem Jahr 55 bis 57 nach Christus. Also sind bereits 20 Jahre vergangen. Und diese vier wundermäßigen Ausgießungen des Heiligen Geistes, wo Menschen mit Zeichen zum Glauben kommen, sind teilweise durch große Abstände voneinander getrennt. Es ging also nicht von heute auf morgen, sondern teilweise jahrelange Abstände dazwischen. Gut, wir haben ja gesehen in der Heilsgeschichte, wenn wir jetzt beginnen mit Apostelgeschichte 1, dann sind wir in einer Übergangszeit. Das heißt, es ist noch niemand wiedergeboren. Man sieht es ganz klar, wir werden das studieren, im Lauf der Texte, wo man ganz klar nachweisen kann, dass tatsächlich, so wie die Bibel sagt, hier noch keiner gerettet war. Was mir aber jetzt ganz wichtig ist, und zwar, hier beginnt Lukas und sagt, der erste Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat. Und das möchten wir heute vor allem betrachten, nämlich was der Herr Jesus tat und was er lehrte. Und diese Dinge, das ist die Voraussetzung, die Leute, die Apostelgeschichte bekamen als Brief, die wussten das. Und das ist für uns wichtig, dass wir das auch wissen. Jetzt können wir heute Abend nicht das Lukas-Evangelium durchlesen. Wäre gar nicht so dumm gewesen. Heute zu sagen, es wird heute nicht verkündigt oder erklärt, sondern wir lesen miteinander die 24 Kapitel. Wäre gar nicht schlecht. Aber ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, auch noch am Tag der Arbeit noch 24 Kapitel aufzunehmen. Aus dem Grund greife ich einfach heraus. Ich habe drum auch hier dieses Schaubild mit der Einteilung, um auch nochmals zu verstehen, was es mit diesem Lukas-Evangelium auf sich hat. Ich möchte bitte, dass wir zuerst die Offenbarung 4, Vers 7 aufschlagen. Es gibt hier Parallelen im Alten Testament dazu. Im Hesekiel 1, wer es nachlesen möchte, kommt das Bild noch einmal. Und zwar, hier wird der Thron Gottes gezeigt im Himmel. Jetzt erscheinen Wesen, es dürften Cherubime sein, also Engelwesen, Fürsten der Engel. Und hier diese Szene im Himmel, das ist was Interessantes. Diese Wesen, die haben vier Gesichter. Und zwar, da heißt es, das erste ist ähnlich einem Löwen. Das zweite ist ähnlich einem Kalbe. Oder einem Ochsen, also einem Stier. Das dritte ist, hat ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte ist ähnlich einem fliegenden Adler. Und hier praktisch wird Engel vorgestellt, der vier Gesichter hat. Und das Interessante ist, diese vier Gesichter, der Löwe, das Opfertier, das Kalb, der Mensch und der Adler, entspricht genau den vier Evangelien. Genauso sind die vier Evangelien aufgebaut. Und zwar, wenn man das erste Evangelium betrachtet miteinander. Das Matthäus-Evangelium beschreibt den verheißenen König. Für Israel war ein König verheißen, ein irdischer König, das ist wichtig. Israel hat immer eine irdische Verheißung, die Gemeinde in der Regel eine himmlische. Hier wurde der verheißene König beschrieben, der König Israels. Symbol ist der Löwe. Aus dem Grund heißt dann auch der Herr Jesus, und zwar in der Offenbarung 5, Vers 5, vielleicht zu Markus 5, 5, heißt der Herr Jesus der Löwe von Juda. Er ist der Löwe, der König Israels. Und das Matthäus-Evangelium zeigt uns Jesus Christus als der König Israels. Und das ist geschrieben für Juden. Aus dem Grund ist der Stammbaum vorne, wo es heißt Sohn David, Sohn Abrahams, Titel des Messias. Das zweite Evangelium, der Markus, das ist dieses Kalb oder dieser Ochse. Hier ist der gehorsame Knecht. Jesus Christus dargestellt als Opfer für die Sünden. In der Regel ging das Kalb auf der Opferaltar und wurde geschlachtet für die Sünden. Und das ist geschrieben in der Regel so vom Stil her für die Römer. Markus war ein Mann, der römische Hintergrund hatte. Lukas, das ist jetzt unser Evangelium, das auch der Vorspann ist zu der Apostelgeschichte. Lukas zeigt den Herrn Jesus als Menschen. Ich möchte hier jetzt zuerst einmal einen theologischen Lehrsatz auflösen. Der Lehrsatz wahrer Mensch und wahrer Gott stimmt nicht. Ist theologisch absolut unhaltbar. Und zwar aus dem Grund heißt es immer wieder, wenn es darum geht, dass der Herr Jesus mit den Menschen gleich wurde, steht im Grundtext homoios. Und das heißt niemals gleich, sondern immer nur ähnlich. Und zwar hier kommt der große Unterschied, dass nämlich der Herr Jesus Christus im Gegensatz zu jedem von uns keine Erbsünde hatte. Es war der einzige Unterschied. Er war ein wirklicher Mensch mit Fleisch und Blut, mit allem drum und dran. Aber es war ein gravierender Unterschied. Er war ein wirklicher Mensch. Aber es war ein Unterschied. Er hatte keine Erbsünde. Er kam zwar ins Fleisch, aber er hatte keine persönliche Erbsünde von Vaterseite her. Sonst hätte er uns nicht erlösen können. Und das ist mit ein Hauptpunkt, den wir heute Abend betrachten möchten, vom Lukas her. Von dem, was er schreibt, von seinem Evangelium, auch von der Apostelgeschichte her, dass wir begreifen, um was es überhaupt geht bei diesem Buch. Hier im Lukas wird der Herr Jesus dargestellt als vollkommener Mensch. Pilatus sagt zu ihm, siehe, der Mensch, das heißt ein wirklicher Mensch. Die alten Ausleger sagten, ein Römer wusste, dass der Mensch im Prinzip kein Mensch, sondern ein Raubtier war. Wer jede Geschichte der römischen Kaiser gelesen hat, der weiß, was gemeint ist. Und hier trifft dieser Pilatus dann in dem Buch von Johannes, trifft er auf einen Mensch, wo er sagt, das ist ein wirklicher Mensch, nämlich der Herr Jesus. Das Symbol, das hier dargestellt wird, das Menschengesicht. Und hier Jesus Christus, der Mensch. Ist geschrieben für die Griechen. Und die Griechen stehen im Neuen Testament für die Heiden, das heißt für uns. Wir sind alle Indogermanen. Das heißt, wir kommen aus diesem indogermanischen Zweig der Nationen, wo die Griechen auch herkommen. Und das Lukas-Evangelium ist im Prinzip das Evangelium für die Heiden, für uns. Natürlich kann jeder alles lesen, aber hier sind speziell die Heiden angesprochen. Das heißt, wir verstehen das besser als zum Beispiel der Matthäus. Und dann Johannes, das letzte Evangelium, der göttliche Sohn, der Sohn des lebendigen Gottes, der wesensgleich ist mit Gott, dem Vater. Symbol, der Adler, der himmlische, der aus dem Himmel kommt. Jesus Christus und sein göttliches Wesen. Geschrieben für die Gläubigen. Vor dem Hintergrund sehen wir, Lukas beschreibt uns den Herrn Jesus in seiner Menschwerdung. Also müssen wir, wenn wir die Apostelgeschichte verstehen möchten, zuerst der Menschwerdung Jesu nachgehen, dass wir den gleichen Hintergrund haben wie der Lukas. Dass wir verstehen, warum musste der Herr Jesus Mensch werden. Ich denke, es hätte auch gereicht, wenn man das nicht weiß, dass man so sagt, ja gut, dann hätte uns Gott doch begnadigen können. Warum muss er seinen Sohn Mensch werden lassen? Warum muss der Herr Jesus ein Mensch werden wie wir? Warum muss er so schrecklich sterben? Warum muss er auferstehen? Warum in den Himmel fahren? Und ich denke, es ist für jeden von uns, ich kenne jetzt viele von uns, aber nicht alle. Ich weiß nicht, ob jeder gläubig ist. Aber es ist auch von letzter Bedeutung für einen Menschen, dass er den Heilsratschluss Gottes versteht. Dass er begreift, warum kommt ein Erlöser? Warum bin ich überhaupt erlösungsbedürftig? Warum wird der Herr Jesus Mensch? Warum tut er das, dass er Mensch wird? Lukas sagt, ich habe euch berichtet, was er tat, dass er nämlich Mensch wurde, dass er ans Kreuz ging und was er lehrte. Das heißt, die Gläubige hatten hier einen Hintergrund, den wir uns heute Abend erarbeiten müssen, bevor wir weitergehen. Hier ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn wir ins Johannesevangelium hineingehen, Kapitel 1, Vers 1 und Vers 14. Hier wird von einem Wort geschrieben. Dieses Wort ist der Herr Jesus, ist ein Titel vom Herr Jesus. Sieht man aus der Offenbarung 19. Das Wort, der Logos, ist ein Titel vom Herr Jesus. Hier heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes 1, Vers 1. Also hier ist eine ganz klare Aussage. Im Anfang war der Herr Jesus. Das heißt, er ist präexistent. Der Herr Jesus ist nicht geboren als Mensch wie wir, sondern hatte vorher eine Existenz in der Ewigkeit. Der Sohn Gottes war ohne Anfang, ohne Ende, immer beim Vater im Himmel. Hier war Gemeinschaft. Er hatte keinen Anfang und kein Ende. Die heißt ganz nüchtern, er war bei Gott und Gott selber war das Wort. Das heißt, der Jesus ist selber göttlichen Wesens, genauso wie der Vater. Da war eine herrliche Gemeinschaft bei Gott, dem Vater. Beide durch den Heiligen Geist verbunden. Hier war absolute Gemeinschaft. Jetzt sagt Bibel in Vers 14, und das Wort, das heißt der Herr Jesus selber, der eingeborene Sohn Gottes, der beim Vater in der Ewigkeit war, ohne Anfang, ohne Ende, der immer beim Vater war, das Wort ward Fleisch. Das heißt, der Sohn Gottes verlässt die Himmel und wird ein Mensch wie wir. Das heißt es, und er wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit,
als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, dieser Sohn Gottes verlässt die Himmel, wo er war, in der Transzendenz, in der Ewigkeit. Und die Bibel lehrt uns, dass in diese Ewigkeit kein Mensch hineingelangen kann, weil es eine Lichtwelt ist. Wir würden zerstört werden, wenn wir uns hier nähern würden. Und in dieser Lichtwelt, da ist der Vater und der Sohn. Und der Sohn Gottes verlässt diese Himmel. Er tut etwas. Genau das, was Lukas sagt. Er hat etwas getan. Er verlässt diese Himmel und wird ein Mensch. Und ich denke, biblisch korrekte Lehre ist, dass man untersucht, warum. Also mir ist es wichtig, dass jeder von uns begreift, warum ist der Herr Jesus vom Himmel gekommen? Warum ist er ein Mensch geworden? Warum ging er ins Kreuz? Warum vergießt er sein Blut? Was ist hier für ein Hintergrund? Und erst wenn wir das begreifen in der Tiefe, dann können wir in der Apostelgeschichte weitergehen lehrmäßig. Aber das, was der Herr Jesus tat und was er lehrte, das ist die Grundlage auch für die Apostelgeschichte. Und hier redet die Bibel von einer sogenannten Präexistenz. In Johannes 8, Vers 58. Ich lese vielleicht schon ein paar Verse vorher. Vers 56. Da Jesus diskutiert mit den Juden, mit den Gläubigen der damaligen Zeit. Abraham, euer Vater frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Das war über 1000 Jahre vorher. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Und das Wort bin ich ist der Name Gottes im Alten Testament. Er zeigt hier, er hat keinen Anfang. Er ist präexistent, er ist von Anfang an gewesen. Er sagt, bevor Abraham, euer Stammvater, geboren wurde, war ich, das heißt präexistent, war ich in der Ewigkeit bereits. Und von dieser Präexistenz Jesu müssen wir ausgehen. Und jetzt gibt es eine Szene im Alten Testament, die ist natürlich versteckt und schattenbildlich. Ich möchte sie uns lesen in Sprüche 8. Vers 22 und folgende. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht klar geschrieben, dass der Herr Jesus Christus Weisheit Gottes ist. Und hier wird uns die Weisheit Gottes dargestellt, der Herr Jesus. Jetzt kommt so ein versteckter Text, ich lese ihn uns einmal. Der Herr besaß mich am Anfang, das ist der Herr Jesus. Also Gott, der Vater, besaß ihn am Anfang. Seiner Wege, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Da steht wörtlich, von Äonen, also von diesen Ewigkeiten her, bin ich bereits als Trankopfer ausgegossen. Steht wörtlich. Vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde, als noch keine Fluten waren, war ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und was außerhalb derselben liegt, die ganze Summe des Weltenstaubes, als er den Himmel abzirkelte, war ich dabei. Als er auf dem Meeresspiegel den Horizont abgrenzte, als er die Wolken droben befestigte und die Brunnen der Tiefe mauerte, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da stand ich ihm als Werkmeister zur Seite. Elberfelder schreibt als Schoßkind. Er ist beides. Er ist Schoßkind und der Werkmeister. Zur Seite und zu seinem Entzücken spielte ich Tag für Tag vor seinem Angesicht, alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Ergötzen an den Menschenkinder. Jetzt kommt er und redet die Menschen an und sagt, und nun, ihr Söhne, gehorchet mir. Also hier tritt der Sohn Gottes auf, versteckt im Alten Testament. Und zeigt uns, dass er von Uranfang an beim Vater war, präexistent praktisch. Jetzt ist die große Frage, warum blieb der Herr Jesus nicht im Himmel? Warum kommt er? Wenn hier so ein tolles Verhältnis war mit Gott, dem Vater, so ein inniges Verhältnis, warum kommt er? Die Leute, die die Apostelgeschichte lasen, die wussten das. Es ist wichtig, dass wir das genauso wissen. Es gibt noch eine Stelle, die eine ganz, ganz wichtige Aussage trifft. In Micha, Kapitel 5, die ersten vier Verse. Und du, Bethlehem Ephrata, das ist also jetzt eine Prophetie auf der Herr Jesus, der in Bethlehem geboren ist. Du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Ursprung, da steht wörtlich in der Mehrzahl, dessen Ausgänge. Also man könnte übersetzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen. Also das öftere Hervorgehen von Ewigkeit her gewesen ist. Und dann sagt sie Vers 4, er ist unser Friede. Das heißt, der Herr Jesus ist also, bevor er Mensch wurde, das ist ganz wichtig auch für den Bibeltext, bevor er Mensch wurde, ging er mehrmals aus der Ewigkeit hervor und erschien den Menschen. Also bevor er das letzte Mal kam, in wirklicher Menschengestalt, ist er schon mehrmals aus der Ewigkeit hervorgegangen. Man nennt es in der Bibel eine Christophanie, wo der Herr Jesus plötzlich in einer Gestalt erscheint. Vielleicht die entscheidendste oder die mit die wichtigste ist der Engel des Herrn. Ich bitte das einfach nachzuprüfen. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Und genauso tritt er hier das erste Mal auf in der Gestalt des Melchisedek. In 1. Mose 14, Vers 18. Wisst ihr, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dieser Sohn Gottes, der in der Ewigkeit beim Vater war, beginnt jetzt, die Menschen zu besuchen in einer Christophanie, in einer Christuserscheinung, bevor er Mensch wird. Und zwar, er bringt ihnen dann die Botschaft. Er bringt schon vorher, lehrt er sie was, warum er kommt. Das ist für uns wichtig. Warum ist er gekommen? Und hier heißt es, Melchisedek, der König von Salem, das heißt der König des Friedens, übersetzt, brachte Brot und Wein herbei. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Das ist jetzt einmal eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, das, was im Abendmahl symbolisiert wird, Brot und Wein, wir wissen ja von der Bibel, das Brot symbolisiert der Leib Jesu Christi und der Wein sein Blut, das musste er bringen, und zwar als Hohepriester. Also hier zeigt uns der Herr Jesus bei der ersten Erscheinung, dass er der König des Friedens ist. Man könnte hier ganz einfach lesen, um Frieden zu bringen, muss der Herr Jesus als Hohepriester sein Blut und seinen Leib darbringen. Das war der Grund. Das ist schon mal ein Vorgriff, wo er uns zeigt. Er muss sich selber opfern, dass Friede geschehen kann, sonst geschieht kein Friede. Das nächste Mal kommt er in Josua 5, Vers 13. Ich habe nur ein paar Stellen herausgegriffen. Josua 5, Vers 13. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knechte? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua war ein gläubiger Jude. Und er wusste, dass man niemand anbeten darf als Gott allein. Das wusste er. Und hier erscheint ein Engel, der Engel des Herrn, praktisch der Heerführer der himmlischen Heerscharen. Und er, Josua, als er diesen Mann sieht, begreift er schlagartig, hier steht kein Engel vor mir, sondern Gott selber. Der Sohn Gottes steht vor mir, Jesus Christus. Und er bricht zusammen und betet an. Was verboten war, einen Menschen anzubeten oder auch einen Engel. Er sieht, Gott steht selber vor ihm, der Engel des Herrn. Aber es geht weiter, und zwar, vor allem im Richter, sind die nächsten Hervorgehen Jesu. Und zwar, hier ist ganz wichtig, Richter 6, Vers 11 bis 24. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter eine Eiche zu Ophra. Die gehörte Joas, dem Abies Ritter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Hier nur ein Hintergrund, Israel war von seinen Feinden vollständig gefangen. Dieser Gideon war ein gläubiger Mann, hat zu diesem Volk gehört, das geknechtet und gefangen war. Jetzt erscheint ihm der Engel des Herrn und sagt zu ihm, der Herr ist mit dir. Das heißt, er sagt ihm Hilfe zu. Jetzt sieht man, was dann passiert. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns denn solches alles widerfahren? Er hadert also. Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählen, indem sie sprachen? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus der Hand der Midianiter. Ist euch aufgefallen, wie der Text wechselt? Der Engel des Herrn tritt hervor und redet mit Gideon. Und mit einem Schlag sagt die Bibel, Vers 14, der Herr, hier steht im Grundtext, Yahweh, Gott selber, sprach zu ihm. Also die Bibel selber sagt, der Engel des Herrn ist Yahweh, ist der Herr. Ist Gott selber, der Sohn Gottes. Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus der Midianiter Hand. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Sieh, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein werde, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er sprach zu ihm, habe ich denn Gnade vor dir gefunden, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Er ist also nicht ganz sicher, ob Gott selber mit ihm redet. Aber hier steht der Sohn Gottes vor ihm und redet zu ihm. Jetzt kommt die Botschaft, die in diesen Texten drin ist. Der Jesus bringt uns also bei seinen Hervorgehen aus der Ewigkeit, dass er sich selber als Hohepriester opfern muss mit seinem Leib und mit seinem Blut. Und hier kommt der nächste Punkt. Er zeigt hier, dass er Befreiung schenken wird aus der Hand unserer Feinde. Und der Teufel ist unser entscheidender Feind, der jeden Menschen binden möchte. Da kommt das Elend in der Welt her, weil der Teufel mit dem Mensch praktisch sein Spiel treibt. Der Mensch ist ein Spielball des Teufels, wenn er nicht gerettet ist, wenn er nicht bekehrt ist. Die Schrift sagt hier ganz nüchtern, der Herr Jesus kommt hier in seiner Erscheinung und zeigt ganz deutlich an, dass er bereit ist, Befreiung von den Midianitern, das heißt Befreiung aus der Macht des Teufels zu schenken für jeden Mensch. Und dann begreift dieser Gideon und sagt, aber habe ich Gnade. Gnade heißt ein freies Geschenk. Wird es der Herr mir geben als Geschenk, egal ob ich gut oder böse bin. Und genau das sagt er hier. Wenn man dann weitergeht, ab Vers 19, da geht Gideon hin, rüstet ein Ziegenböcklein zu, ungesäuertes Brot und einen Epha Mehl, legte das Fleisch in einen Korb, tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus, unter die Eiche, und legte es vor ihn. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen, der hier ist, und gieß die Brühe darüber. Er tat also, da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da ging Feuer aus von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Also hier passiert etwas. Dieser Engel des Herrn gibt eine verschlüsselte Botschaft ab. Er sagt zu diesem Gideon, richte ein Opfer zu. Wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass Gott ein Opfer braucht, um mit dem Menschen in Friede zu verkehren. Und hier richtet er Opfer zu und er sagt, nimm jetzt dein Fleisch und das ungesäuerte Brot. Ungesäuertes Brot steht in der Bibel für Ehrlichkeit. Fleisch steht für die alte Natur. Das heißt, er sagt zu dem Gideon, du musst nur eines tun. Nimm deine Natur, wie du bist. Und komm so mit Ehrlichkeit zu dem Felsen. Wir wissen aus dem Korintherbrief, dass der Fels der Herr Jesus ist. Komm zu diesem Fels und gib dich einfach diesem Felsen hin. Und dann kommt Feuer von diesem Felsen und verzehrt das Fleisch und das Ungesäuerte. Das heißt, Gott nimmt dann die Hingabe an und greift zur Hilfe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Vers 22. Dann sagt der Herr nämlich zu ihm, in dem Moment, wie er das tut, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn daselbst einen Altar und hieß ihn, der Herr ist Friede. Yahweh Shalom. Und hier sieht man schon, wie der Herr versteckt, der Herr Jesus, der im Himmel beim Vater unendlich vor den Zeiten schon gelebt hat, wie er bereits aus der Ewigkeit herauskommt zu den Menschen und gibt ihnen durch diese Erscheinungen bereits einen Vorgeschmack der Botschaft, was er tun wird. Er zeigt bei Melchisedek, dass er seinen Leib und sein Blut als Hohepriester opfern muss für uns, dass Friede geschieht. Und hier sagt er wieder, Friede sei mit dir. Und jetzt zeigt uns Gideon, was Friede bedeutet. Der Herr Jesus selber wird dieser Friede sein. Das ist was ganz Einfaches. Ist dann der Herr Jesus durch die Erlösung in meinem Herzen, habe ich Friede. Ist er nicht in meinem Herzen, habe ich keinen Friede. Weil echter Friede ist eine Person, nämlich der Sohn Gottes. Das zeigt er uns hier. Und er zeigt es, es passiert in dem Moment, wenn man sein Ich praktisch auf den Felsen legt, wenn man kapituliert vor diesem Kreuz von Golgatha, wenn man kapituliert vor diesem Erlöser. Also immer, wenn man mit ihm in Berührung kommt und praktisch aufgibt vor ihm, dann geschieht dieser Friede. Das zeigt er hier durch die Erscheinung. Er tritt dann wieder auf, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 13, Vers 17 im Richter. Also hier trifft der Engel des Herrn auf Manoach, schon Simson, sei Verwandter. Wie heißt du? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Das ist der Name über alle Namen, der Name Jesus, der hier noch versteckt war. Der Jesus hat ihm nicht gesagt, wie er hieß. Es war noch ein Geheimnis, weil es im Alten Testament war. Er sagt, aber es ist ein wunderbarer Name. Dann nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Das heißt, hier zeigt die Bibel wieder an, dass das Opfer nur auf dem Felsen geschehen kann. Der Felsen schloss 1. Korintherbrief, der Herr Jesus selber. Das heißt, nur er selber konnte das Opfer bringen. Der Mensch muss nur seine Hingabe an diesen Felsen vollziehen, dass das Opfer wirkt. Und man sieht hier dann, er sagt, er hat einen wunderbaren Namen. Er will das Opfer. Jetzt heißt es Vers 22, Manoach sprach zu seinem Weibe, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Er begreift also, der Engel des Herrn ist Gott selber, ist der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der hier erscheint. Nein, also Tatsache, der Sohn Gottes wohnt in der Ewigkeit bei Gott dem Vater, von Uranfang an. Jetzt sagt die Bibel plötzlich, der Sohn Gottes kommt vorher, bevor er Mensch wird, diverse Male in der Bibel. Das sind nur 3, 4 so Belegstellen, es gibt viel mehr. Er kommt hier einfach aus der Ewigkeit heraus und bringt den Menschen bereits die Botschaft. Die Botschaft ist ganz einfach. Es muss ein Opfer geschehen. Dass man mit Gott wieder in Ordnung kommt, dazu muss ein Opfer geschehen. Das Opfer muss blutig sein. Das Opfer ist sein Leib und sein Blut. Und dieses Opfer wird gebracht. Und wenn das Opfer gebracht wird, wenn man mit diesem Erlöser in Berührung kommt, dann geschieht Friede. Das bringt er hier bei. Er lehrt also hier die Leute im Alten Testament, was sein Tun auf sich hat. Er möchte ja betrachten, was er tat. Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Er wurde geboren von der Jungfrau Maria. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber war also, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammenkamen, erfand sich, dass sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Das heißt, der Jesus wurde nicht wie ein normaler Mensch geboren, sondern der Heilige Geist hat die Maria praktisch nur benutzt, um der Herr Jesus hervorzubringen. Und dieser Sohn Gottes, der in der Ewigkeit war, benutzt den Leib der Maria, dieser unberührte Frau, dieser Jungfrau, um Mensch zu werden. Und das ist von letzter Bedeutung. Was tat der Herr Jesus? Er wird Mensch. Und im 1. Timotheus 3, Vers 15 und 16 steht, vor allem 16, Gott wird geoffenbart im Fleisch. Das heißt, der Sohn Gottes verlässt die Himmel, benutzt den Körper einer Frau und wird Mensch, wird ein Baby wie jeder von uns. Aber das Baby, das hier geboren ist, das ist nicht von den Menschen gezeugt, sondern das ist vom Heiligen Geist geboren. Hier ist ein Unterschied. Und warum das geschah, das ist ganz wichtig, das Tun Jesu Christi hat hier seine Wurzel, ihre Tatsache. Ihr könnt die Parallelstelle lesen im Lukas 1, 26. Wird nochmals genau beschrieben, dass der Jesus vor einer Jungfrau geboren wurde. Ich möchte mal hier was zu der Theologie sagen. Es gibt heute theologische Kreise, die leugnen die Jungfrauengeburt Jesu. Wenn der Herr Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann werden wir alle in die Hölle fahren. Und zwar gnadenlos, wir werden das gleich sehen. Dass wir, dass jeder von uns überhaupt die Chance hat, in den Himmel zu kommen, da musste der Sohn Gottes die Himmel verlassen und musste durch eine Jungfrau geboren werden. Und wo das nicht der Fall ist, wenn das wirklich nicht wahr wäre, dann wären wir alle Kinder der Hölle. Wir hätten keine Chance. Aber mir ist jetzt so wichtig bei Beginn dieser Apostelgeschichte, dass wir das Tun Jesu, warum der Erlöser kommen musste, verstehen. Darum sagt auch der Lukas, was er tat und lehrte. Und das Tun steht an erster Stelle. Warum hat jetzt der Jesus die Himmel verlassen? Warum erschien er dem Volk Israel und hat so in einer, ich möchte sagen, fast wie im Schauspiel, in einer schatterhaften Darstellung Israel beigebracht, warum er kommen sollte? Das hat einen großen Grund. Und zwar, wenn man miteinander betrachtet, 2. Mose 21, Vers 24. Um das zu verstehen, muss man verstehen, wie Gott denkt. Und zwar alles im Universum ist nach Gesetzen geregelt. Wir kennen die Kräfte der Gravitation, wir kennen die Kräfte der Schwerkraft. Es gibt so viele Kräfte, das ganze Universum ist mit Kräften ganz genau organisiert. Das heißt, alles beruht auf Gesetzmäßigkeiten. Und im geistlichen Leben besteht auch alles auf Gesetzmäßigkeiten. Man sieht hier, dass ein Schöpfer dahinter steht, der alles organisiert hat, gesetzmäßig. Der hat auch das geistliche Leben gesetzmäßig durchorganisiert. Das heißt, auch das geistliche Leben beruht auf Gesetzen. Und hier ist jetzt ein großes Gesetz Gottes. 2. Mose 21, Vers 24. Ich lese ab 23. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du ihn ersetzen. Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule und um Beule. Das heißt, das Gesetz Gottes lautet von Uranfang an, wenn ein Mensch etwas zerstört, dann muss er es absolut ersetzen. Das ist ein göttliches Gesetz im Universum. Dieses Gesetz steht über der ganzen Menschheit. Gott sagt ganz klar nach den göttlichen Gesetzen, wenn ich etwas kaputt mache, habe ich es zu ersetzen. Ein Teil dieses Gesetzes floss ja in unser bürgerliches Gesetzbuch ein. Ein Teil nicht. Aber das göttliche Gesetz lautet, wer etwas kaputt macht, hat es zu ersetzen. Jetzt passiert halt was Schreckliches in 1. Mose 2, 17. Vers. Das ist kurz vorm Sündenfall. Da sagt Gott zu Adam und Eva, es heißt eigentlich zu dem Menschen, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Und in dem Moment ist etwas geschehen. Wir wissen ja aus 1. Mose 3, aus dem nächsten Kapitel, dass Eva sich von der Schlange verführen ließ, dass Adam widerstandslos mitmachte und dass die zwei diese Sünde begingen. Sie haben tatsächlich gegessen. Es ging hier nicht darum, einen Apfel zu essen. Wir wissen nicht, ob es ein Apfel war, steht nicht drin. Steht nur drin von diesem Baum, der die Erkenntnis gab, dürft ihr nicht essen. Sie haben hier gegen Gott praktisch gesündigt. Sie haben sich gegen Gott rebelliert aufgrund des Teufels, der sie verführt hat. Und jetzt ist das eingetreten, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt ganz klar, wenn ihr diese Sünde begeht, dann werdet ihr sterben, beide. Und sie starben in der Sekunde, wo sie von dieser Frucht aßen. Und zwar nicht körperlich, sondern geistig. Das heißt, dieses Organ, die Bibel nennt es der Geist des Menschen, nicht der Verstand, den Geist des Menschen, wo der Mensch Kommunikation hatte mit Gott. Adam und Eva konnten mit Gott im Garten wandeln. Sie konnten mit Gott wirklich Gemeinschaft haben in diesem Garten Eden im Paradies. In dem Moment, wie sie die Sünde begehrt, passiert was Schreckliches. Und zwar, es heißt Vers 17, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter dem Baum des Gartens, hinter den Bäumen des Gartens. Da passiert etwas. In dem Moment, wie Adam und Eva diese Frucht trotz des Verbotes Gottes aufnehmen und essen, hat der Teufel seinen Zweck erreicht. Adam und Eva sterben in diesem Moment geistlich. Man sieht es sofort, sie können mit Gott keine Gemeinschaft mehr haben. Sie haben sofort Angst. Sie spüren sofort, wenn man mit Gott nicht in Ordnung ist, dann kommt das Gericht. Sie spüren es schlagartig und flieht. Es wird immer schlimmer, wenn man dann das Kapitel 4 liest, Kain und Abel, dann sieht man, wie Kain ein unsteter Mensch ist und flüchtet vom Zorn Gottes. Und das ist der Fluch Adams, der auf dieser Menschheit liegt. Da kommt die Unruhe her, da kommt die Hektik her, da kommt die Unzufriedenheit der Menschen her, weil sie tot sind in Sünde, weil ihr Geist zerstört ist. Jetzt kommt das Drama. Jeder Mensch, der dann geboren wurde von Adam und Eva, hatte in den Genen einen toten Geist. Das nennt man Erbsünde. Nicht, weil die Sünde vererbt wurde, sondern das erste Menschenpaar hat den Geist mutwillig zerstört und ist damit nicht mehr gemeinschaftsfähig mit Gott. Das hat man weiter vererbt. Das ist das Brutale der Menschheit. Tod in Sünden. Jetzt sagt die Bibel was ganz Schlimmes. Wenn jemand Leben zerstört, dann muss er das Leben wiederbringen nach göttlichem Gesetz. Adam und Eva haben Leben zerstört, nämlich das geistliche Leben, aber sie haben ein Problem. Sie hatten kein Leben mehr. Sie saßen in der Falle, hoffnungslos. In dem Moment, wie der Sündenfall geschah, ist dem Teufel sein Spiel eigentlich aufgegangen. Er hatte die zwei in der Falle. Sie haben jetzt geistliches Leben zerstört und hatten keinen Dritten, der das Leben geben konnte. Und jeder, der jetzt von ihnen gezeugt wurde, hatte wieder diesen toten Geist, der hatte auch keins mehr. Also eine hoffnungslose Situation. Und aus dem Grund wirft sie Gott aus dem Paradies raus und stellt den Engel mit dem feurigen Schwert davor. Wisst ihr warum? Dass sie nicht zum Baum des Lebens können. Wären sie nämlich in dem Zustand zum Baum des Lebens gegangen, dann wären sie unsterblich geworden in ihrer Sünde und hätten nicht mehr erlöst werden können. Und jetzt von dieser Tatsache ausgehend beginnt dann Gott und bringt die große Rettungsaktion, um uns zurückzubringen zu ihm, dass er uns Menschen aus dieser Falle herausholt. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus kommt. Man möchte das betrachten. Das hat einen ganz klaren Grund. Wenn man weitergeht, im 3. Mose 17, Vers 11. Da ist jetzt je nach Übersetzung Seele oder Leben übersetzt. Man kann beide Worte mit dem gleichen Ausdruck wiedergeben. Denn die Seele oder aber das Leben des Fleisches ist im Blut. Jetzt macht die Bibel Aussage. Im Blut eines Menschen ist das Leben. Das heißt, wenn Adam und Eva und die Nachkommen von Adam und Eva, das heißt wir, wenn wir einen Menschen hätten, der kein verseuchtes Blut hat, der nicht vor Adam und Eva geboren ist, sondern der aus einer anderen Quelle kommt, aber ein vollgültiger Mensch ist, dieser Mensch könnte stellvertretend für uns sterben und man hätte das Blut wieder, was zerstört wurde. Dann wäre der Preis bezahlt. Jetzt kommt aber ein großes Problem. Psalm 49, Vers 8 und 9. Psalm 49, 8 und 9. Und doch kann kein Bruder den anderen erlösen. Er vermag Gott das Lösegeld nicht zu geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, sodass er auf ewig davon abstehen muss. Es kommt eine ungeheure Aussage. Kein Mensch kann dieses Opfer bringen. Wir sehen dann, wie Gott Israel praktisch eine Übergangslösung schenkt, indem er im 3. Mose 1 beginnend ihnen ein Tieropfer gestattet. Und hier wurden Millionen von Tieren geopfert. Das heißt hier, man soll hingehen, ab Vers 1, zur Stiftshütte, man nimmt das Opfer, man geht hin, schlachtet das Tier und vergießt das Blut, stellvertretend. Das ist eine schatterhafte Handlung, die aber letztendlich nicht helfen kann. Das heißt, der Mensch sitzt in der totalen Falle und kein einziger Mensch konnte hier etwas tun. Es sei denn, es wird ein Mensch geboren, der die Erbsünde nicht hat. Das heißt, es muss ein Mensch geboren werden, vollgültiger Mensch, der Fleisch und Blut hat, aber nicht von Adam. Das ist der ganze Grund, warum der Herr Jesus, praktisch der Sohn Gottes, die Bibel sagt, das ist der Heilsratschluss Gottes, sich anbietet, dass er die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, verlässt. Bereit ist durch den Heiligen Geist, den Leib der Maria zu benutzen, um ein Mensch zu werden. Und dann wird plötzlich ein Mensch geboren, der keine Erbsünde hat, der Blut hat, das nicht verseucht ist, der den Preis für die ganze Menschheit bezahlen kann. Das ist das Evangelium. Es kommt Gott selber, nämlich sein Sohn vom Himmel, und wird Mensch, um dieses Blut, das Gott fordern muss von seiner Heiligkeit her, für uns stellvertretend zu vergießen. Und ich denke, ihr begreift jetzt, warum der Teufel von der ersten Minute an alles tat, um dieses Kind zu töten. Warum er alles probiert hat. Und sein letzter Anlauf war im Garten Gethsemane. Was heißt, als der Jesus in Agonie, in Todeskampf kam, fielen die Schweißtropfen wie Blut von ihm. Der Teufel hat dort versucht, ihn zu töten ohne Blutvergießen. In dem Moment, wie er im Kreuz vor Golgatha hing und dann dieses Blut stellvertretend vergoss, Gott hatte dem Moment am Kreuz vor Golgatha, das kann man sich nicht vorstellen, Ungeheures getan. Wenn man mal weitergeht, um zu begreifen, was hier geschah. Ich lasse mal den Teil C und D aus, der kommt als Folge. Wir gehen hinein in Hebräer 9. Ich lese ab Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, hat er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, das ist 3. Mose 1, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal, ist er durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, das waren so rituelle Opfer, des Volkes Israel, die Verunreinigten heiligt zu leiblicher Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selber als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Es heißt nämlich hier ganz klar, wenn er Hebräer weiter studiert und auch das Kapitel 8 und 9, da steht ganz klar und nüchtern, dass praktisch Blut von Böcken und Kälbern keine Sünde hinwegnehmen kann. Und Sünde heißt ganz einfach Trennung von Gott. Die kann nicht hinweggenommen werden durch Blut von Tieren, wenn sie millionenfach vergossen würde. Aus einem ganz einfachen Grund, weil nach göttlichem Gesetz nicht das Gleiche wiedergebracht wurde. Und das Blut von Tieren ist unendlich weniger wertvoll wie das Blut von Menschen. Und man braucht hier genau dasselbe, nämlich Blut von einem Menschen, der sündlos war. Das ist der ganze Grund, warum der Sohn Gottes einen Menschenkörper anzieht. Er war ohne Sünde von der ersten bis zur letzten Sekunde. Er war nicht von Adam geboren, sondern er war von Gott durch eine Jungfrau geboren. Und trotzdem war ein wirklicher Mensch mit wirklichem Fleisch und wirklichem Blut. Jetzt sagt die Bibel was Ungeheures. Gott nimmt jetzt alle Sünden der Menschheit und bezahlt durch das Blut Jesu diese Sünden, als der Jesus am Kreuz vor Golgatha sein Blut vergießt. Das heißt, er stirbt und vergießt sein Blut als Preis für unsere Sünde. Und wir dürfen nicht glauben, dass das, ich sag's mal vorsichtig, ein leichter Vorgang war, sondern wir müssen uns vorstellen, auf Sünde steht die Todesstrafe, die ewige Verdammnis. Jetzt geht der Herr Jesus hin, lässt sich das Kreuz vor Golgatha annageln und Gott der Vater vollzieht die Strafe für alle Sünden der Menschheit, die jemals begangen wurden und noch bis zum Ende begangen werden. Diese Sünde straft er in letzter Konsequenz seinem eigenen Sohn am Kreuz vor Golgatha. Es heißt in Römer 8, Abvers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es kommt ein neues Gesetz. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das mosaische Gesetz hat nur aufgezeigt, dass Blut vergossen werden sollte, hat aber nicht helfen können, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde. Das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Das ist eine ungeheure Aussage. Die Bibel sagt praktisch, auch die Religion, selbst die mosaische Gesetzgebung, dass man Gott dient, möglichst keine Fehler macht, nützt überhaupt nichts. Jetzt kommt aber die große Aussage, ob ein Mensch gut ist oder schlecht ist, spielt überhaupt keine Rolle. Er hat einen toten Geist. Ich war vor Jahren, hat ein Jugendkreis aus dem Schwarzwald von mir etwas gefordert, das war für mich eine Ungeheuerlichkeit. Sie sagte zu mir, geh mit uns auf eine Freizeit im Schwarzwald und halte uns eine Freizeit. Aber du darfst bei dieser Freizeit keinen einzigen theologischen Ausdruck gebrauchen, wie Erlösung und ähnliches. Du musst das beschreiben in der Gassensprache. Ich habe begonnen zu schwitzen, als ich zusagte. Und dann ist was passiert, dann half mir der Herr und mir wurde klar, was passiert ist. Und ich habe dann den, ich sage Kinder in Anführungszeichen, versucht zu erklären, was bei der Erlösung los ist. Als Adam und Eva sündigten, da ging ein Teil dieses Geistes kaputt, der war tot. Und dieser Teil war die Bedingung, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Das war die Eintrittskarte. Die war jetzt zerstört. Das heißt, der Ausweis war weg. Und in dem Moment, wenn ein Mensch normal über die Erde geht, dann ist er hier geschädigt. Er hat keine Chance, es sei denn, es gibt ihm jemand wieder diesen Ausweis. Niemand hatte ihn. Dann kommt der Jesus am Kreuz von Golgatha und bezahlt für jeden Menschen diesen Ausweis. Bloß jetzt kommt das Interessante, es geht nicht automatisch, sondern diese Ausweise sind im Himmel hinterlegt. Die Bibel sagt jetzt, wenn sich jemand bekehrt zum Herr Jesus, und Bekehrung ist was ganz Einfaches, man kommt zu ihm und sagt, Herr Jesus, ich glaube, was die Bibel sagt, dass ich nämlich ein Sünder bin. Dass das stimmt, was die Bibel sagt, dass jeder Mensch tot in Sünde ist. Jetzt kommt das Interessante. Da kommt jetzt jemand, der sehr wohl anständig erzogen ist. Ich komme aus einem sehr anständigen bürgerlichen Elternhaus. Und solange dieses Elternhaus seine Erziehung an mir ausgeübt hat, da war ich ein lieber, anständiger, junger Mann. Aber der Keim des Todes war in mir, die Sünde. Und in dem Moment, wie die Behütung oder die Bewahrung des Elternhauses wegging, dann kam die Sünde heraus. Und dann ist jeder von uns zu allem fähig, zu allem. Und plötzlich wurde dieser, ich sag's mal, dieser behütete junge Mann wurde zum Tier. Das kam durch die Sünde, die in mir steckte. Und der Unterschied zwischen jemand, der gut ist und jemand, der schlecht ist, das ist eigentlich nur die äußere Form. Im Innern hat jeder selbe Problem, der Gute und der Schlechte, er hat einen toten Geist. Er kann machen, was er will. Aus dem Grund kommt niemand in den Himmel, wenn er gut ist. Im Gegenteil, er kommt genauso in die Hölle. Weil er kommt nicht in den Himmel oder in die Hölle, wenn er gut oder schlecht lebt, das ist nur ein Zeichen seines Zustandes, sondern er kommt in die Hölle, in die Trennung von Gott, weil sein Geist tot ist. Um mit Gott in Gemeinschaft zu sein, braucht man diesen Geist. Und jeder, der den Geist nicht hat, die Erneuerung, der ist letztendlich dem, der das Ganze angezettelt hat, nämlich dem Teufel, anheimgefallen. Der Teufel hat ein Recht an ihn und kann ihn wegholen. Ihr versteht, es geht nur darum, dass man diesen toten Geist austauscht. Jetzt kommt der Herr Jesus ans Kreuz vor Golgatha und bezahlt für alle unsere Sünden. Er hat für jeden von uns einen neuen Geist bezahlt. Und jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern, wenn jetzt jemand kommt und das annimmt, wenn er zum Herr Jesus kommt und zugibt, dass er ein Sünder ist, dass er in diesem Zustand ist und sagt, gut, Heiland, ich glaube, Herr Jesus, dass das, was du getan hast, die Lösung ist. Jetzt gib es mir. Und sagt, ich will jetzt mit dir leben, sich wirklich wegbekehrt, also wegdreht von den Dingen dieser Welt und zum Erlöser kommt und sagt, gib es mir bitte, ich möchte dir gehören, mit dir leben. Das nennt man Bekehrung. Wenn das jemand tut, derselbe Sekunde geschieht, was er in Johannes 3, Vers 3 sagt. Es sei denn, dass jemand von oben her geboren wird. In dem Moment erneuert der Herr Jesus diesen Geist, gibt ihm einen neuen Geist, derselbe Sekunde hat der Mensch den Pass für den Himmel. In dem Moment ist er wieder mit Gott in Ordnung. Die Bibel nennt es Wiedergeburt oder Bekehrung und ist sofort wieder Gemeinschaft mit Gott. Das war das große Tun, was man vorher gelesen hat in Hebräer 9, Vers 12. Und jetzt liest er weiter in Hebräer 10, Vers 10 und Vers 14. Da heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die geheiligt werden für immer vollendet. Das heißt, es hat nur dieses Opfer gebraucht. Wisst ihr, und das, ich habe als Kind, das ist so schön, ich habe als Kind, obwohl meine Eltern nicht bekehrt waren, haben sie mir ein Kindergebet beigebracht. Und das Kindergebet ist genau das, was letztendlich was reicht, um in den Himmel zu kommen. Das Gebet hieß, Lieber, das erste hat immer geheißen, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist völlig falsch, das ist Religion. Aber das zweite hat geheißen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in den Himmel werde hingehen. Nämlich in dem Moment, wie ich anerkenne für mich persönlich, dass der Jesus sein Blut für mich vergossen hat, ich nehme das einfach an, in dem Moment ist Gott zufrieden mit mir. In dem Moment werde ich in den Himmel gehen. Und das ist das, was er hier sagt, mit diesem einmaligen Opfer, wenn das ein Mensch für sich annimmt, mit Buße und Glaube, wenn er wirklich zum Schluss kommt, dass die Bibel recht hat, und er nimmt es für sich an, erst selbe Sekunde kommt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist und macht diesen Geist in mir, der tot ist, lebendig und neu. Und so heißt dann in Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. In dem Moment, wie der Herr Jesus in mein Herz kommt, wird dieser Geist lebendig, obwohl ich genauso noch sterben muss und einen Körper habe, der altert. Aber es ist ein Unterschied. In mir ist mein Geist erneuert. Und in dem Moment, wenn ich sterben werde, werde ich in der Ewigkeit aufwachen in der Gegenwart Jesu. Warum? Weil er sein Blut für mich vergossen hat. Das ist es. Weil ich es annahm, ihre bestimmte Stunde, die man Bekehrung nennt. Und aus dem Grund werde ich, wenn ich die Augen auf meinem Himmel sein, das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen. Weil der Geist wieder lebendig ist durch Wiedergeburt. Weil ich den Preis annahm, den der Herr Jesus gebracht hat, nämlich sein kostbares und teures Blut. Ich habe das neue Leben empfangen durch die Vergießung seines Blutes. Das ist das ganze, Geheimnis der Erlösung. Und dieses Tun, das war bei Lukas klar. Wo es nochmals ganz eindeutig beschrieben wird, ist in Römer 3. Ganze Kapitel im Prinzip. Da heißt es Vers 9. Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen, das heißt Juden und Heiden, beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig. Keiner fragt noch Gott. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Das heißt, die Deutschen sind heute Abend der Versammlung von Taugenichts, wenn man die Bibel genau nimmt. Sie taugen alle nichts. Keiner taugt etwas vor Gott. Jetzt kommt das Herrliche. In diesem elenden Zustand, wo jeder Mensch vor Gott ist, heißt es nun Vers 21. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, die vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes veranlasst durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt. Unter mangelnder Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst, da steht wörtlich geschenkweise, durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer verordnet durch den Glauben an sein Blut. In dem Moment, wie ein Mensch kommt und zugibt, dass er ein Sünder ist und der Herr Jesus annimmt, das vergossene Blut, für sich persönlich sagt, jawohl, Heiland, ich akzeptiere das, dass du für mich bezahlt hast. Hier bin ich, ich öffne dir mein Herz, mach du meinen Geist wieder in Ordnung. Ich will dir gehören, dir dienen und dir leben. In der Sekunde, sagt die Bibel, ist die Rechtsforderung Gottes erfüllt. In dem Moment ist der Mensch mit Gott in Ordnung. Wenn er die Augen schließt, dann geht er in den Himmel ein. Jeder, der das hat, geht in den Himmel. Jeder, der das nicht hat, fährt in die Hölle. Ist eine Regel ohne Ausnahme. Das war das große Tun des Sohnes Gottes. Die Bibel beschreibt es nochmal in 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selber hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, denn ihr waret wie irrende Schafe. Nun aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Dem Moment, wie ein Mensch sich zum Herrn Jesus bekehrt, macht er ihn innerlich heil. Ist ein Bruchteil für eine Sekunde, wo dieser tote Geist praktisch lebendig gemacht wird. Und nach der Bekehrung, jetzt gehöre ich Gott. Jetzt bin ich mit dem Vater versöhnt. Jetzt beginnt ein neues Leben. Und jetzt ist meine Ewigkeit, meine Zukunft gesichert. Solange ich bei diesem Herr bleibe, bin ich absolut in Sicherheit. Und Schrift, sie fasst es zusammen in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist es. Der Jesus wurde für die Sünde gestraft, dass er alle Sünde tragen konnte. Und aus dem Grund, als sein Blut die abgewaschen hat, diese Sünde, bin ich frei, weil es nach göttlichem Gesetz eine Strafe nur einmal gibt und nicht zweimal. Eine Sünde wird nur immer einmal gestraft. Wenn er sie für mich getragen hat und ich nehme die Begnadigung für mich an, bin ich frei. Der Geist ist erneuert, ich gehöre dann Gott. Das war das große Tun. Wenn Lukas uns in der Apostelgeschichte schreibt, was der Sohn Gottes begonnen hat zu tun und zu lehren, dann ist mit wirklicher Absicht auch von Gott her das Tun im Vordergrund. Die großen Männer dieser Welt, die haben das nicht verstanden. Gandhi dachte, dass das die Lehre Jesu, die Bergpredigt, das Größte wäre. Er hat nicht begriffen, dass das Tun des Sohnes Gottes das Entscheidende war. Dass er nämlich sein Blut vergossen hat, stellvertretend, das nicht sünderverseucht war für mich und für dich. Das ist die große Botschaft des Evangeliums, was Lukas sagt. Was er tat, was er dann lehrte. Aber was er tat, das ist das Entscheidende. Und dann, wenn man weitergeht, er zeigt dann in Matthäus 8, Vers 1, dass er tatsächlich dieser Erlöser ist. Weil in Israel war es so, sie wussten vom Alten Testament her, dass ein Erlöser kommen wird. Und sie wussten, dass wenn dieser Erlöser kommt, dass er bestimmte Zeichen und Wunder tut. Das heißt hier, als er aber von dem Berge herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein. Und es ist nach jüdischer Überlieferung für einen Rabbi unmöglich gewesen, einen Aussätzigen zu reinigen. Und die Juden wussten, wenn das erste Mal ein Rabbi auftritt, der einen Aussätzigen reinigen kann, dann ist er Erlöser. Das zweite Wunder war, die Judith konnte zum Beispiel einen Besessenen nicht befreien vom Dämon, und zwar, weil sie den Namen nicht erfragen konnten. Wenn jemand besessen war und gleichzeitig stumm, dann konnte der Dämon nicht ausgetrieben werden. Und dann in Matthäus 12 tut der Herr Jesus diese Wunder, indem er den Dämon austreibt bei stummen Besessenen. Das heißt, er beweist durch sein Tun, dass er der Erlöser ist. Was dann noch ganz wichtig ist, er beweist auch durch sein Tun, dass er die Menschen wirklich gnädig sein will, dass er barmherzig ist. Matthäus 11, Vers 28. Er fordert hier die Menschen auf und sagt zu ihnen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, der Erlöser geht hin und tut drei Dinge im Prinzip. Er bringt dieses vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha. Er vergießt sein Blut und schafft die Grundlage, dass ich gerettet werden kann. Er beweist parallel dazu Israel durch seine Wunder, durch diese gezielte Wunder, dass er der Erlöser ist. Und als drittes, durch sein praktisches Handeln, beweist er, dass er wirklich barmherzig ist und ein barmherziger Hohepriester, der den Menschen helfen will. Das war das große Tun, was Lukas meint. Diese große Erlösung und diese große Wunder, die der Erlöser tat, um zu beweisen, dass es wirklich ist. Wir werden dann die nächsten Dinge sehen, die greife ich jetzt nicht heraus. Sein Tun, die Auferstehung, da kommen wir im Vers 3 dazu, und die Himmelfahrt ist davor. Wo man dann einfach sieht, das sind die nächsten Schritte. Wir werden auch das untersuchen. Warum musste er von den Toten auferstehen? Warum musste er in den Himmel fahren? Das werden wir alles untersuchen in der Apostelgeschichte. Es kommt als nächstes. Jetzt sagt die Bibel uns, das nächste, was kam, ist die Lehre Jesu. Was der Herr Jesus tat, dieses große Opfer, diese große Zeichen und Wunder, diese große Barmherzigkeit dem Sünder gegenüber. Und ihr versteht jetzt auch, warum es kein hoffnungsloser Fall gibt. In der Kulturrevolution in China geschah es, dass ein Mann, ein Soldat, ein gewöhnlicher Soldat, der nie das Evangelium gehört hatte, er war ein Anhänger Mao Zedongs und hat jeden Tag seine bestimmte Anzahl von Menschen niedergeschossen. Am Ende, als er zum Glauben kam, er hat sich dann bekehrt, da hatte dieser Mann ca. 150.000 Menschen erschossen. Dass man sagen könnte, gibt es für den Mann Rettung? Der Mann kommt zum Herr Jesus, hört die Botschaft vom vergossenen Blut Jesu, dass es möglich ist, für jeden Sünder, egal was er getan hat, diesen neuen Geist zu bekommen. Er nimmt es an, wird wiedergeboren und die 150.000 Morde sind ausgelöscht, wie wenn sie nie geschehen wären. Das ist Evangelium. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde. Dieses stellvertretende Opfer löscht die Sünde aus, wenn sie nie geschehen wäre. Jetzt versteht ihr, warum der Lukas sein Bericht beginnt, indem er sagt, als ich euch berichtet habe, was er tat, dieses große Opfer. Wir können die Apostelgeschichte nicht studieren, ohne zu wissen, was dieses große Opfer heißt. Diese Apostelgeschichte dreht sich alles um dieses große Opfer. Auch die Zeichen und Wunder sind nebensächlich im Vergleich zu diesem großen Opfer. Was er tat, dass er die Himmel verlässt, Mensch wird, das Kreuz vor Golgatha geht, dieses unverseuchte Blut vergießt, stirbt für die Sünde stellvertretend, aufersteht, in den Himmel zurückgeht und als Hohepriester das Opfer dann im Himmel endgültig darbringt. Wir sehen es dann. Das war das große Tun des Erlösers. Das ist die Grundlage unserer Apostelgeschichte. Wenn man das nicht begreift, dann machen wir aus der Apostelgeschichte ein Wunderbüchlein, wo halt schöne Zeichen geschehen. Wenn man die Tiefe des Geschehens nicht begreift. Man sieht dann auch der Widerstand der Finsternis, die möchte, dass genau diese Errettung nicht zu den Heiden geht. Dann versteht man erst, was Zungenrede und das alles bedeutet. Hat alles mit dem zu tun. Wo die Finsternis Widerstand leistet, wo Gott dann durch Zeichen und Wunder den Widerstand überwindet und das Heil zu den Heiden geht, zu uns. Im Prinzip berichtet uns dieses Buch, wie diese große Errettung zu uns hier kam, heute Abend nach Nürtingen. Und die Apostelgeschichte ist eigentlich der Anfang, wie sie überhaupt zu uns kam, nach Europa. Dass wir überhaupt begreifen, was für eine Gnade es darstellt, dass wir gerettet sind. Und dann die große Lehre Jesu. Unabhängig von dem zeigt er dann zum Beispiel in Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt, dass wenn jemand diesen neuen Geist hat, dass er so einen großen Schatz bekommen hat, dass er plötzlich in der Lage ist, anders zu sein wie der Rest der Welt. Hier steht zum Beispiel in Vers 43 von Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen. Jetzt erklärt er warum. Auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Das heißt, jetzt sagt der Herr Jesus hier ungeheure Aussage in seiner Lehre. Er sagt, diese Erlösung ist so eine ungeheure Kraft, dass ich in der Lage bin als Mensch, plötzlich gegen den Strom zu schwimmen. Wo ich vorher ein Sünder war, bin ich plötzlich ein Heiliger. Wo ich vorher eine Giftnudel war, ich sag's einmal so, ist ein bisschen meine Schwäche, die Impulsivität. Wo ich eine Giftspritze oder eine Giftnudel war, als Mensch. Wo ich unausstehlich war, werde ich plötzlich zum Lamm. Werde ich der Friedestifter. Er sagt, wo ich nicht ertragen konnte, dass mir Unrecht getan wird. Plötzlich bin ich in der Lage, mir Unrecht tun zu lassen. Wenn mich jemand auf die linke Backe schlägt, halte ich ihm die rechte hin. Diese ungeheure Kraft ist im Evangelium drin, in dieser Botschaft vom Kreuz. Und das bringt dann der Jesus, er beschreibt dann ausführlich in den Evangelien, was es heißt, wenn man diese Kraft empfangen hat, die ja zukünftig war damals, was es dann bedeutet, was man dann für Kräfte hat, wie man durch Leid gehen kann, wie man durch Elend gehen kann, ohne zu verbittern, wie man, egal was in diesem Leben einem passiert, praktisch ohne Verbitterung als fröhlicher Mensch durchgehen kann. Wenn ihr die Geschichte lest, der ersten Gemeinde, wie sie auf der Scheiterhaufen ging oder durch die Folterwerkzeuge lächelnd. Es wird beschrieben von einer jungen Frau, die so gequält wurde, dass am Schluss die Knochen herausstanden. Man hat die gesehen. So wurde die gequält. Und die Folterknechte, sie mussten aufgeben. Wisst ihr warum? Sie waren zu müde. Sie hatten keine Folter mehr, die sie an dieser Frau nicht ausprobiert hatten. Und die Frau stand hier lächelnd verklärt. Dieser Kraft des Heiligen Geistes und konnte das Ertragen des Martyrium. Und die Folterknechte, sie hatten keine Kraft mehr, sie weiter zu schinden. Sie haben sie dann umgebracht. Aber gell, die Kraft kommt erst, wenn es gilt. Die ist nicht automatisch da, dass man hier keine falschen Gedanken hat. Die kommt, wenn es gilt. Und dann geht der Herr Jesus hin in seiner Barmherzigkeit. Er weiß, was wir Menschen für Sturköpfe sind, das weiß er. Und er weiß auch, wie wir letztendlich geartet sind. Aus dem Grund beginnt er in Kapitel 13 zum Beispiel mit Gleichnissen, wo es uns ganz leicht macht. Er sagt zum Beispiel dann in seinen Gleichnissen, ein Mensch findet eine ganz kostbare Perle. Er geht hin und verkauft alles, um diese Perle zu haben. Das ist der Zustand von dem Mensch, der merkt, dass er Jesus Christus braucht und die Erlösung. Der dann bereit ist, alles herzugeben, um ihm zu dienen. So beginnt er in wirklich, ich sag's mal ganz einfachen Gleichnissen, auch der verlorene Sohn, beginnt er zu lehren, dass der Einfältigste begreift, um was es geht, dass man zurückkehrt zu Gott, dem Vater, durch das vergossene Blut Jesu. Dass man sich hier erneuern lässt, dass man diesen erneuerten Geist bekommt, dass es um das geht, um nichts anderes. Alles andere ist Religion, das ist Evangelium. Stellvertretendes Blut. Der sagt dann auch in Johannes 3, Vers 3, und das ist der Tod jeder Religion. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von oben oder von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn die Erneuerung durch den Heiligen Geist, diese Bekehrung nicht geschieht, wenn man das nicht annimmt, dass er mein Geist erneuert, dann sagt er, kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen, nicht in den Himmel, ist ausgeschlossen. Dann Johannes 14, Vers 6, er präzisiert es hier ganz genau. Er sagt hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jetzt kommt eine Lehre, wo die meisten nicht mehr sich getrauen, das zu sagen. Aber wir müssen das verkündigen. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Das ist der Weg, dass man dieses Opfer Jesu annimmt. Das heißt zu Deutsch, jeder, der das Opfer annimmt, geht verloren für Zeit und Ewigkeit. Das heißt, jeder praktizierende Buddhist geht in die Hölle. Jeder Mohammedaner geht in die Hölle. Jeder nicht bekehrte, gläubige, traditionelle Christ geht in die Hölle. Jeder Mensch, der das Opfer Jesu nicht aufnimmt, geht verloren für Zeit und Ewigkeit. Nicht annehmen, Entschuldigung. Ja. Wäre schlimm. Danke. Also jeder, der das Opfer verwirft und nicht annimmt, geht verloren für Zeit und Ewigkeit. Aber jeder, der das aufnimmt und annimmt für sich persönlich, ist gerettet. Das ist das, was der Jesus hier sagt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Regel ohne Ausnahme. Es gibt keine Hintertür für den Himmel. Es gibt nur eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Das ist dieses Opfer Jesu. Wer es annimmt, wird gerettet. Wer es verwirft, geht verloren für Zeit und Ewigkeit. Er kann noch so religiös sein. Ich möchte es mal ein Beispiel zeigen. Es hört sich vielleicht jetzt hart an. Eine Frau wie die Mutter Teresa von Kalkutta, die ihr Leben hingibt für die armen Kinder in Kalkutta, sie wird in die Hölle kommen, wenn sie sich nicht bekehrt. Wenn man durch gute Werke nicht in den Himmel kommen kann. Ihr versteht? Auch ein Mann wie der Papst wird in die Hölle fahren, wenn er sich nicht bekehrt. Der größte Wohltäter aller Zeiten, ob das der Albert Schweitzer ist oder was die größten Humanisten waren, sie werden in die Hölle kommen, wenn sie sich nicht bekehren. Aber der größte Sünder, der in der Sexualität alles angestellt hat, der größte Mörder, der größte Betrüger, der wird sofort vollständig gereinigt durchs Blut Jesu und geht in den Himmel, wenn er zum Erlöser kommt. Und das ist Evangelium. Das ist die große Botschaft, die der Herr Jesus bringt. Es gibt einen Weg in den Himmel, nur ein. Alles andere ist Blendwerk des Teufels. Aber wer diesen Weg beschreitet, der kommt untrüglich in den Himmel. Das ist die große Botschaft. Das große Evangelium. Und ich denke, ihr versteht dann auch, was es für eine Gotteslästerung ist, wenn ich versuche, durch meine eigenen Werke mitzuhelfen. Schlästerung. Da kann niemand helfen. Er hat alles getan. Das ist das vollkommene Opfer. Und das hat er uns verkündigt. Das war das, was der Herr lehrte. Er lehrte, es gibt nur eine Möglichkeit in den Himmel, nämlich ihn selber, sein Opfer. Und er lehrte, mit diesem Opfer bekommst du so ungeheure Kraft, dass du in der Lage bist, selbst deinen Feind zu lieben. Das ist die Ausrüstung, um in dieser elenden Welt zu bestehen bis zum Schluss. Das waren die zwei großen Dinge, die uns letztendlich der Lukas beschreibt, bevor er in die Apostelgeschichte eingeht. Er sagt, ich habe dir bereits geschrieben, was Jesus tat, das große Opfer, und was er lehrte. Diese große Lehre Jesu. Was der Herr natürlich auch noch gelehrt hat, ist genauso wichtig. Das ist dann Matthäus 24, die Prophetie. Was kommen wird? Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis um dieses Opfer. Wie der Teufel alles tun wird, um die Menschen in die Hölle zu jagen. Wie er zum Beispiel hingehen wird und den falschen Christus bringen wird, den Antichristen. Das nächste, was passiert. Wie hier ein Weltstaat entstehen wird mit einer Weltkirche. Eine Weltkirche, die nicht echt ist. Die Bibel nennt sie die Hure Babylon. Sie sagt, hier wird ein Weltherrscher auftreten, der auch nicht echt ist. Sie werden der Menschheit praktisch ein Friedensreich vortäuschen. Hitler war ein Vorläufer. um sie ins Elend zu treiben. Und die Bibel beschreibt dann, das war das, was der Jesus lehrte, der Kampf zwischen Licht und Finsternis bis zum Ende. Das sagt, wer ausharrt bis ins Ende, wird gerettet werden. Er beschreibt hier, wie die wahre Gläubige hier durchgehen wird. Das ist unsere Grundlage. Das ist die Grundlage. Wenn wir das begriffen haben, also ich schäme mich fast, dass ich bei der Apostelgeschichte, wir sind nur zu Vers 1 gekommen. Ist mir klar, wenn man einmal im Monat ein Vers behandelt, wird es schwierig, fertig zu werden. Aber es ist mir von letzter Bedeutung, dass wir als Gläubige begreifen, was hier der Lukas schreibt. Dass das Tun Jesu, dieses große Opfer, klar ist. Und dass auch die Predigt Jesu klar ist. Und das Evangelium kennt nur schwarz oder weiß, entweder oder, ja oder nein, Himmel oder Hölle, der Herr Jesus oder der Teufel. Die Bibel kennt nichts anderes. So wie es in der Welt heißt mit dem Sprichwort, wer hat, der hat. Entweder ich habe ihn im Herzen, dass er mir meinen Geist erneuert hat, dann bin ich ein Kind Gottes und dann komme ich in den Himmel, oder ich habe ihn nicht. Da kann ich sein, was ich will, hoch, niedrig, arm, reich, intelligent oder einfältig, spielt überhaupt keine Rolle. Ich gehe verloren, wenn ich ihn nicht habe. Ich werde gerettet, wenn ich ihn habe. Das ist die große Botschaft, was hier ist, das stellvertretende Opfer. Und auf dem baut er jetzt die Apostelgeschichte auf. Wenn wir das begreifen, dann wird sich dieses Buch wie eine Blüte entfalten. Dann sehen wir den Kampf zwischen Licht und Finsternis um diese Botschaft. Dann begreifen wir auch, wie das Heil zu uns kommt durch den Heiligen Geist. Was das alles heißt, wie sich's entfaltet, Schritt um Schritt von Israel über Samarien, über die Jünger des Johannes des Täufers hin zu aller Welt. Dann ist das Buch der Apostelgeschichte plötzlich ein wunderschönes Buch der Bibel, wo man dann versteht in letzter Konsequenz, was Gott für uns getan hat. Und das wird dann die nächste Studie sein, so Gott will. Wird er dann das nächste Mal dazukommen, wo es dann heißt, dass er auferstanden ist von den Toten. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und Herr Jesus, von ganzem Herzen möchte ich dir danken für dieses vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, dass du die Himmel verlassen hast, diese herrliche Gemeinschaft mit dem Vater, dass du deine göttliche Gestalt niedergelegt hast, nicht dein göttliches Wesen, aber deine göttliche Gestalt, um ein Mensch zu werden wie wir, und dass du das Blut, das Adam und Eva zerstört haben in ihrem Sündenfall, dass du es wiederbrachtest, dass du so die Grundlage geschaffen hast, dass jeder von uns gerettet werden kann, dass jeder von uns in den Himmel darf. Danke dir für dieses große Opfer am Kreuz von Golgatha, dass du es uns auch so klar lehrst, dass nur diesen einen Weg gibt und uns auch die Zukunft so klar offenbart hast, dass wir beruhigt mit erhobenem Haupt dir jetzt dem Lamme nachfolgen dürfen. Und Heiland, ich habe eine Bitte, du kennst jeden in unserer Mitte. Ich habe die Bitte, wo irgendjemand hier ist, der dieses Opfer nicht angenommen hat, der dich nicht im Herzen hat, dass du in die Herzenstür anklopfst und keine Ruhe gibst, bis die Kapitulation kommt, dass der Letzte aus unserer Mitte weggeht mit Frieden im Herzen, Frieden mit dem Vater durch dein kostbares und teures Blut. Für uns Gläubige bitte ich, dass du uns hilfst, die Augen wegzuwenden von dieser elenden Welt, hinzublicken auf dich, uns zu freuen, was du für uns getan hast. Und auch ganz neu in der Apostelgeschichte zu begreifen, was es für ein Kampf war, für dich persönlich am Kreuz, aber auch dann hinterher für deine Gläubige, dieses Evangelium an die Enden der Welt zu tragen. Danke dir einfach, Heiland, auch für diesen Gnadentag, für dein Erbarmen, für deine Gnade und vor allem für dein vergossenes Blut. Amen. Amen.